Wir hatten einen Termin. Die anderen wahrscheinlich auch, denn wir sitzen nicht allein in dem Raum. Um mich herum werdende Mütter, die mit den Händen den Bauch behutsam umfassen. Ich bin fast geneigt, auch meinen Bauch zu umfassen. So ansteckend ist die Erwartungshaltung der werdenden Mütter. Wir erkunden den Kreissaal, Geburtsvorbereitungskurs bei Linda Mathilda. Die Kreissäle waren offensichtlich besetzt. Man konnte das im Wartezimmer hören, immer wenn die Tür aufging. Ich glaube, man hat bei diesen Türen besonders gut auf den Schallschutz geachtet. Denn es ist wenig einladend, wenn man jemanden unter Geburtsschmerzen stöhnen, seufzen und schreien hört. Ja, im Krankenhaus geht es um Schmerzen. Aber diese Station hier ist irgendwie anders. Hier geht es nicht nur um die Schmerzen, sondern vor allem um das neue Leben, das nach den Schmerzen erwartet wird. Es gibt Schmerzen, die sind sinnlos, die führen zu nichts. Schmerzen, die man einfach erleidet, erduldet, bis sie weg sind oder bis man nicht mehr lebt. Als Freiwilliger habe ich im israelischen Hospiz in Jerusalem oft Schreie und Seufzen hören müssen. Und die haben mich anders getroffen als die Schreie aus dem Kreissaal. Es sind wohl nicht die Schmerzen an sich das Problem, sondern die Sinnlosigkeit der Schmerzen. Welcher Natur sind unsere Schmerzen? Haben sie einen Sinn oder erleiden wir sie einfach? Sind es Geburtsschmerzen oder Leidensschmerzen? Was sie unterscheidet, ist die Hoffnung. Jetzt im November werden uns diese Dinge besonders bewusst. Die Vergänglichkeit, Hoffnungs- und Trostlosigkeit kommt uns entgegen. Welcher Natur sind unsere Schmerzen? Haben sie einen Sinn oder sind sie sinnlos? An Paulus gehört dieses schöne Kapitel im Römer, Brief Kapitel 8. Er sagt, ich rechne damit, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Wenn Paulus von Schmerzen spricht, weiß er, was er sagt. Im Chat haben wir über Paulus schon einiges gelesen. Er hat vieles durch. In der Apostelgeschichte lesen wir Schiffbruch und Schläge und dort und hier. Paulus weiß, was Schmerzen sind. Aber er hat eine Hoffnung. Er rechnet mit einer unbeschreiblichen Herrlichkeit. Geburtsschmerzen, Leiden mit einer Aussicht auf Sinn, mit einer Hoffnung. Womit rechnest du? Rechnest du, dass alles nur noch schlimmer wird? Rechnest du überhaupt noch mit etwas oder bist du resigniert? Hast du das Rechnen, das Hoffnen, das Hoffen aufgegeben? Was unser Schmerz mit uns macht, hängt auch von dem ab, womit wir rechnen und was wir noch hoffen. Als einer von wenigen hat Viktor Frankl das Konzentrationslager überlebt. Nachher betrachtet er diese Erlebnisse als Psychologe. Er berichtet, wie zum Beispiel Zigaretten als Tauschware gegen Essen im Lager gehandelt wurden. Sobald einer der Häftlinge angefangen hat, die Zigaretten selber zu rauchen, nicht mehr zu tauschen gegen Essen, wussten die anderen, er hat die Hoffnung aufgegeben. Und obwohl er nicht schwächer oder kränker war als die anderen, er hatte keine Hoffnung. Meistens sind diese Männer kurz darauf tatsächlich gestorben. Viktor Frankl geht in der Psychologie einen anderen Weg, einen neuen Weg. Er hat die Grunderkenntnis, es sind nicht unbedingt die Schmerzen der Vergangenheit, die uns psychisch zu schaffen machen, sondern es ist vor allem die Sinnlosigkeit der Zukunft. Diese Sichtweise auf uns Menschen verändert viel. Die Vergangenheit können wir nicht mehr verändern. Selbst dann nicht, wenn wir sie analysiert haben und wissen, warum unsere Seele seufzt und schreit. Aber nicht die unveränderbare Vergangenheit legt mein Leben fest, sondern die Hoffnung, die ich in der Zukunft habe. Denn ich rechne damit, sagt Paulus, die Leiden dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der großen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Paulus, woher nimmst du diese Hoffnung? Wie kommst du darauf, dass deine Schmerzen im Vergleich zur großen Herrlichkeit nicht ins Gewicht fallen? Viktor Frankl beschreibt, als er nach Auschwitz kommt, wie der Schock sich breit macht, als die Häftlinge in den Waggons realisieren, wo man sie hingebracht hat. Danach erlebt er etwas an sich selbst, was er den Begnadigungswahn nennt. Er vergleicht es mit dem Begnadigungswahn. In diesem Wahn sind Menschen, die kurz vor ihrer Hinrichtung stehen und bis zum letzten Moment davon überzeugt sind, dass sie noch begnadigt werden. Sie rechnen damit, das ist ihre Hoffnung. In Auschwitz war das ein Trugbild. Was ist der Unterschied zwischen Hoffnung und Wahnvorstellung? Wer will schon wahnsinnig sein und einem Trugbild erliegen? Wahnsinnig ist man, wenn man an einer Überzeugung festhält, obwohl sie mit der Wirklichkeit unvereinbar ist. Ist Paulus wahnsinnig? Ganz im Gegenteil, er verschließt nicht die Augen vor der Realität, sondern er benennt sie so deutlich, dass er seiner Zeit voraus war. Zum Beispiel sagt er, wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in den Wehen liegt. Auch die Schöpfung hat Schmerzen, auch die Natur leidet. Wenn er das damals schon wahrgenommen hat, was würde Paulus heute erst sagen, wie die Schöpfung leidet? Wahn kann man Paulus nicht unterstellen. Er schätzt die Situation ehrlich und realistisch ein. Aber Wahnvorstellungen gibt es bei den Christen damals und auch heute. Damals gab es eine Gruppe in Korinth, mit der Paulus sich rumschlagen musste. Die waren der Meinung, dass Christen schon hier und jetzt ein herrliches Leben führen müssen. Ohne Schwachheit, ohne Widrigkeit. Den Christen geht es immer gut, ohne Kummer, ohne Sorge. Und wenn dann einer mal war, der so etwas hatte, eine Schwäche, eine Krankheit, es war ein schlechtes Zeugnis. Paulus war für die so ein schlechtes Zeugnis. Körperlich schwach, sprachlich unbeholfen. Paulus, schlechtes Zeugnis. Diese Überzeugung taucht immer mal wieder auf, dass Christen ja eigentlich schon erlöst sind und dass sie ja mit Gesundheit und Wohlstand und Sorglosigkeit gesegnet sein müssen. Paulus widerspricht. Nicht allein die Schöpfung, auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, wir selbst seufzen in uns und wir sehnen uns nach der Kindschaft, wir sehnen uns nach der Erlösung. Als Christen sind wir nicht befreit von den Dingen, die uns seufzen lassen. Gottes Geist nimmt uns nicht aus der Welt raus. Wer glaubt, der leidet auch, der weint auch, der stirbt auch. Aber der Heilige Geist hilft uns, dass wir das Schwere seufzen können, dass wir im Gebet seufzen können. Psalm 38, ein schöner Vers, Vers 10, mein Seufzen ist dir, Gott, nicht verborgen. Seufzen wir im Gebet? In unserer Sprache ist es noch so ein bisschen drin. Oh je, weiß nicht, ob man das sagt. Oder Herr Jemine, ach je. Das heißt ja eigentlich, oh Jesus, ach Herr Jesus, Jemine, Jesus Dominus, Dominus, lateinisch der Herr. Dieses Seufzen ist in der Sprache noch so ein bisschen drin. Wir können im Gebet auch seufzen, wenn wir keine Worte finden. In unserem Schmerz, in unserer Klage, der Geist seufzt in uns. Auch das ist eine Gebetsform, das Seufzen. Ach je, oh je. Okay, Paulus, wenn du also nicht wahnsinnig bist, dann sag, woher nimmst du den Grund deiner Hoffnung? Wie kommst du auf die Zahl, die dich mit einer Herrlichkeit rechnen lässt? Wie kommst du auf diese Zahl, die dich hoffen lässt? Paulus schöpft seine Hoffnung allein aus dem, was er mit Jesus erlebt hat, was er von ihm gehört und erfahren hat. Jesus hat gelitten, hat geweint, ist gestorben. Jesus ist auferstanden in Herrlichkeit. Paulus hat an diesem einen gesehen, dass der Schmerz, dass die Leiden, dass die Tränen nicht am Ende stehen bleiben, sondern dass am Ende eine Herrlichkeit stehen bleibt, die sich kaum beschreiben lässt. Und das hält seine Sehnsucht und seine Hoffnung wach auf eigene Erlösung. Wir sitzen also noch im Wartezimmer. Wir sitzen auch noch im Wartezimmer, da geht noch einmal die Tür auf und eine Frau im Rollstuhl, auf ihrem Schoß eingewickelt ein Neugeborenes. Daneben der Mann mit einem Fußabdruck des neuen Lebens. Das Gesicht der Eltern ist verklärt, es strahlt vor Glück und Freude. Ein herrlicher Anblick, der sich kaum beschreiben lässt. Vor diesem Bild verstummen für einen Moment das Seufzen aus dem Kreissaal des Lebens. Vor diesem Bild verstummen für die Ewigkeit das Seufzen aus dem Kreissaal des Lebens. Denn ich rechne damit, dass das Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen wird gegenüber der großen Herrlichkeit und der Erlösung, die an uns offenbart werden soll. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.